Hallo an alle hier.
Ein Teil kenne ich, ein Teil nicht. Die ich nicht kenne, hoffe ich noch kennenzulernen. Ich heiße Daniel, komme aus der Gemeinde von Goda, aus der Bibelgemeinde, und ich bin dankbar, hier sein zu dürfen. Ich wollte Bradley mit meiner Frau schon länger besuchen, und es hat jetzt dieses Wochenende gepasst. Und zwar wollte ich euch aus dem Leben von meiner Frau und mir ein bisschen was weitergeben. Wir sind ja also zu 100% aus der Welt gekommen. Der Herr hat uns gezogen und dafür sind wir sehr dankbar. Und einleiten möchte ich einen Vers weitergeben, und zwar Lukas 7, Vers 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich muss den restlichen Vers angucken. Und tut mir leid, ich bin ein bisschen nervös, ich mache sowas nicht oft. Okay, der Vers war zu Ende, tut mir leid. Als kleine Geschichte dazu, wie es uns ergangen ist, möchte ich von einem Mann erzählen, der auf einer Feier war in einem Wald. Und da war ein Fest in der Waldhütte. Und dieser Mann war, nachdem das Fest zu Ende war, ist er nachts ohne Licht und ohne Kenntnis vom Wald nach Hause gelaufen. Und wollte durch den Wald sich im Endeffekt abkürzen, und der verirrte sich darin und lief immer tiefer hinein, immer tiefer, und dieser Wald hat dann aber einen Sumpf in sich gehabt und er ist immer tiefer geraten, kam nicht mehr zurück, wusste nicht wohin, und zum Schluss steckte dieser Mann brusttief im Schlamm. Und er kam nur dadurch raus, weil er noch gerade so sein Handy zücken konnte und konnte die Feuerwehr rufen, und durch lautes Rufen wurde dieser Mann dann gefunden und gerettet. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, das ist genau das, wie es jedem Sünder ergeht, wenn der Herr einen rettet. Und deswegen, was hat es mit uns zu tun? Also wir sind, okay, wie jeder hier wahrscheinlich auch, Sünder. Und wir beide stammen wirklich zutiefst aus der Welt. Damit meine ich nicht einfach so normal ohne Gott. Ich meine damit wirklich in tiefer Sünde. Also richtig, tiefer Sünde. Bei meiner Frau war es so, dass sie eben wirklich Probleme hatte mit Abhängigkeit von Freunden, Abhängigkeit von Anerkennung und sexuellen Beziehungen zu Männern. Auch Pornografie war ein großes Last damit. Und das hat eben halt vor allem viel von der Denkweise und Handlungsweise von unserem Leben bestimmt. Sie hat, obwohl sie im christlichen Elternhaus groß geworden sind, nie wirklich über den Weg mit Jesus nachgedacht. Und das hat sich dann geändert bei ihr, weil ihr Vater 2016 zu früh gestorben ist, und das war für sie wirklich ein harter Schlag. Und dadurch hat sie dann angefangen eben zu suchen. Sie hat von Christus gehört, sie hat nach Christus gesucht, nach Antworten gesucht. Und dann kam die Taufe 2019 und sie hat dann wirklich verstanden, was es heißt, für Jesus zu leben. Und nun ist er in ihrer Hand und der Herr lässt sie nicht mehr los, und dafür sind wir auch sehr dankbar. Und bei mir war es ebenfalls so dieselben Laster, nur dass ich aufgrund meiner schlechten Kindheit, die ich hatte, das als Ausrede genommen habe, um kriminell zu werden. Bei mir war es dann wirklich so, ich bin zu denen gegangen, die mir Anerkennung gaben. Das war im kriminellen Kreis sehr leicht. Man hat einfach ein bisschen gestohlen und man war dann der Coole. Und bei mir war es wirklich so, Ladendiebstahl, Trickdiebstahl, Einbrüche, Motorräder, die wir geklaut haben. Und das war wirklich nach, wenn man das zurück betrachtet, echt schrecklich. Wirklich schrecklich. Und dann mein bester Freund, mit dem bin ich schon sehr lange befreundet, der hat sich bekehrt aufgrund einer Frau. Durch ihn bin ich dann mit in die Gemeinde gekommen, auch mit in den Hauskreis, waren alle sehr nett und sehr freundlich und sehr herzlich, so wie alle hier auch. Und es war wirklich so, ich bin dorthin gegangen wegen diesen Menschen nur. Nicht wegen Christus, sondern wegen diesen Menschen, wegen meinem Freund. Aber dann bin ich eben wieder rausgegangen und habe eben mein Leben wieder der Welt gewidmet mit Sport, Steroiden. Und dadurch war ich dann wirklich wieder im falschen Kreis drinne und wieder mitten im weltlichen Geschehen. Und als dann der Hauskreisälteste starb, der hat mir wirklich viel geholfen. Die haben mir Geld geliehen, viel Geld. Und es war wirklich so, ich bin dann nur zurückgegangen wegen der Schuldgefühle, die es von Gerd, ein Teil kennt ihn, bin ich nur wegen der Schuld Ich bin da nur wegen der Schuldgefühle zurückgegangen. Und dann war wieder die Abhängigkeit zu Frauen da. Ich bin dann weggegangen wegen einer sexuellen Beziehung. Und dann war ich noch schlimmer dran als vorher. Weil dann bin ich in den Drogensumpf geraten und habe viele Drogen konsumiert, auch verkauft und war wirklich noch viel schlimmer dran, als ich war, bevor ich Jesus kennenlernte. Weil ich habe ihn schon, als mir davon erzählt wurde, ich wusste schon, er ist Gott, aber ich hatte überhaupt keine Lust, ihm zu folgen damals. Ja, und der Herr war aber, ich dachte, ich wäre fertig damit, aber der Herr war nicht fertig mit mir und er hat mich krank werden lassen. Ich hatte dann eine Eiweißvergiftung und die Ärzte haben es nicht erkannt. Ich hatte sehr hohes Fieber, mir ging es sehr schlecht. Ich habe gedacht, ich sterbe. Und ich wusste, das Schlimmste, was ich gemacht habe, ist, ich wusste, Jesus ist Gott und ich habe ihn abgelehnt. Und ja, nachdem ich eben dann wirklich auch viele Tage nichts essen und trinken konnte, weil ich eben schwer krank war und auch viele Kilos verloren habe, völlige Erschöpfung, war ich ebenfalls drin. Und da wusste ich dann, jetzt, wenn ich jetzt sterbe, ist vorbei. Keine Chance mehr. Also habe ich dann wirklich zum Herrn gebetet und geflehen, dass er mir doch vergibt. Weil ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, ist es vorbei. Und der Herr ist gnädig. Er ist so gnädig und hat meine Traurigkeit darüber gesehen, dass ich ihn verwarf. Und ich durfte ihn das bekennen, durfte ihn um Vergebung anflehen und er hat mir vergeben. Danach bin ich ins Krankenhaus gekommen, weil ich einen Notarzt rufen konnte und da ging es mir dann auch mit einem Schlag besser. Also mir wurde dann schnell geholfen. Und in dieser Nacht war es dann wirklich so, wo ich sagen konnte, das hat mein Leben verändert. Und ich weiß, ob ich sterbe oder lebe, ich möchte es nur für den Herrn. Und meine Frau genauso. Und wir sind so dankbar, dass der Herr uns aus diesem Sumpf herausgezerrt hat. Weil allein wären wir niemals rausgegangen. Genau, und jetzt, ich war dann in der Gemeinde ein halbes Jahr später. Ich habe dann den Schluss gefasst, meiner eben nur zur Ehre vom Herrn zu leben. Und dann kam meine Frau Sarah. Und jetzt 13 Monate später haben wir dann geheiratet. Der Herr hat es einfach geschenkt, dass ich trotz allem, was ich gemacht habe, auch dieser ganzen sexuellen Unreinheit und Perversion, war es dann wirklich so, dass ich trotz dessen wirklich ohne Ende Gnade erfahren habe vom Herrn. Und das zeigt eigentlich, wie gut unser Herr und Gott ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sehr berührt davon, dass hier so viele Gläubige sind. Es tut mir so leid, dass ich gerade so ausbreche. Es ist so schön zu sehen, wie der Herr in den Herzen arbeitet und so viele junge Menschen hier sitzen und den Herrn lieben. Und ich möchte euch nur ermutigen, bleibt da dran. In dieser Welt ist es nicht schön. Und nur für den Herrn zu leben, das ist schön. Und deswegen gebe ich euch noch einen Vers mit. 1. Timotheus 1, 15-16. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit er mir zuerst Jesu Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben.
Danke, Daniel. Ich habe die Freude, in der gleichen Gemeinde zu sein und das Leben von Daniel und Sarah erleben zu dürfen und wirklich zu sehen, wie der Herr Jesus ihn und auch Sarah verändert und verändert hat zu seiner Ehre.
Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Erstmal, weil ich so viele junge Leute sehe, die glücklich zu sein scheinen. Zweitens, weil ich den Weg hierher geschafft habe. Ich bin heute sehr lange gefahren. Wir hatten eine Vollsperrung. Auf der A2 stand da über eine Stunde und wusste nicht, ob ich überhaupt ankomme. Und dann habe ich Bradley hier in Stress versetzt. Und Gott hat die Gebete erhört, dass ich jetzt doch hier sein darf. Freue mich drüber. Und ja, vielen Dank auch für die schönen Lieder und die das Zeugnis, das wir schon hatten. Das ist irgendwie so Camp-Feeling hier, außer dass es kalt ist. Aber das ist okay. Es wird wieder wärmer. Das Thema heute lautet die Dynamik biblischer Veränderung. In einem Museum in Taiwan hängt ein 350 Jahre altes Ölgemälde von dem Maler Paolo Porpora. Er war ein führender Künstler, der im Barockstil so Stillleben gemalt hat. Das mag jemand langweilig finden, aber für Kenner ist das etwas ganz Besonderes. Oft von Früchten und Blumen. Und dieses Kunstwerk aus dem 17. Jahrhundert ist circa 2 Meter groß. Im August 2015 schaut sich ein 12-jähriger Junge mit einem Getränk in der Hand dieses Bild in der Ausstellung an. Und dann beginnt für ihn ein absoluter Albtraum. Er stolpert, fällt gegen das Bild und schlägt mit seiner Hand ein faustgroßes Loch hinein. Die Kamera hat das Ganze aufgefangen. Und dieses Ölgemälde, das auf 1,5 Millionen Dollar geschätzt wird, ist schwer beschädigt. Was das Ganze verschlimmert, ist, dass so eine Beschädigung strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Also der hatte ein Problem. Die Bibel sagt, dass Gott uns Menschen nach dem Bild Gottes geschaffen hat. Absolut herrlich. Viel mehr wert als 1,5 Millionen Dollar. Die Frage ist, was ist daraus geworden, wenn du in den Spiegel schaust? Man kann aus dem Gesicht eines Menschen viel ablesen. Nicht immer alles, aber doch ziemlich viel. Man sieht es Menschen an, wenn sie bitter sind oder wenn sie stolz sind oder wenn sie verschlagen und Lügner sind oder wenn sie moralisch fragwürdig sind. Und je älter man wird, desto mehr ist das so, dass wenn man in die Gesichter von Menschen schaut, dass man erkennt, was sie für ein Leben führen. Das finde ich immer sehr interessant zu beobachten. Und dann frage ich mich immer wieder, was ist aus dieser Herrlichkeit des vollkommenen Menschen geworden, den Gott geschaffen hat damals? Zu seiner Ehre. Ich frage mich immer, wie war Adam und Eva in ihrer menschlichen Vollkommenheit? Wir wissen, wenn wir in den Spiegel schauen, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Und jede weitere Sünde beschädigt dieses Abbild Gottes, dieses Ebenbild Gottes irgendwie noch mehr. Ich glaube, die Dynamik biblischer Veränderung beginnt mit der schmerzhaften und der demütigen Feststellung, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Und deshalb brauche ich Veränderung. Vielleicht sitzt jetzt jemand hier und denkt sich, weißt du was? Das Thema ist für alle anderen, aber nicht für mich. Also ich bin so, wie ich bin und das ist gut so. Wenn das so ist, dann tust du mir leid, muss ich sagen. Diese Feststellung, ich bin nicht so, wie ich bin, steht am Anfang. Und ich darf euch erzählen, das Gemälde in Taiwan war Gott sei Dank versichert. Und jemand anders eine Versicherung hat die Kosten für diesen Jungen getragen und mittlerweile hängt dieses Bild vollkommen restauriert wieder da, wo es hingehört und macht den Leuten Freude und seinem Maler Ehre. Ich frage mich, wird meine Geschichte und wird deine Geschichte auch so enden, wie die Geschichte von diesem Bild? Gott will nämlich, dass das Ebenbild Gottes in dir wiederhergestellt wird. Aber die Frage ist, wie kann das geschehen? Darum geht's heute. Und darüber gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Wie kann das geschehen? Ich weiß nicht, was du darüber denkst. Aber da gibt es die einen, die sagen, ich muss einfach ein besserer Mensch werden. Ich muss ein paar Sachen ändern und dann mich verbessern und dann wird das alles schon. Wenn du so denkst, wirst du nach einer kurzen Zeit merken, spätestens wenn du erwachsen bist und mitten im Leben stehst, ich schaffe das gar nicht. Ich kann von mir aus kein besserer Mensch werden. Da gibt es die andere Meinung, die sagt, weißt du, das geschieht augenblicklich, wenn du Jesus annimmst. Und da sind wir ja schon auf dem richtigen Weg fast. Ja, augenblicklich, bekehr dich einfach zu Jesus und dann ist alles gut. Und da gibt es junge Christen, die machen das und haben hinterher immer noch Probleme und kommen nicht mehr klar damit. Ich habe gedacht, wenn ich zu Jesus komme, dann ist von jetzt auf gleich alles gut. Irgendwie problematisch. Weil das passiert so nicht. Und dann gibt es welche, die sagen, weißt du was, das geschieht einfach automatisch, weil Gott wirkt. Ja, Gottes Geist wirkt einfach. Das Problem ist, die Bibel spricht auch von unserer Verantwortung. Und sagt uns, dass das nicht so automatisch geht, wie wir das manchmal gerne hätten. Dass man einfach so transformiert wird, nach und nach, ohne irgendetwas dazu zu tun. Auch das funktioniert nicht. Alle diese Aussagen, die ich gerade aufgezählt habe, haben etwas Wahres, aber sie sind problematisch. Und letztlich führen sie Menschen praktisch in Verzweiflung. Ich möchte verändert werden. Es muss anders werden, aber wie? Das ist die große Frage. Und deswegen möchte ich heute in zwei Teilen mit euch darüber reden, was die Bibel darüber sagt. Was bedeutet biblische Veränderung und wie geschieht sie? Und das Stichwort ist heute schon gefallen. Kevin sagte, dass es geht um Heiligung. Ich weiß nicht, was du mit dem Wort Heiligung verbindest. Für mich war das lange so ein Wort, ja, es muss sein, ja, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, das notwendige Übel, aber naja, so richtig Freude habe ich daran nicht. Aber ich möchte mit euch heute zwei Schlüsselstellen anschauen, die zeigen, wie notwendig ein Leben Heiligung ist. Und wie das auch geschehen kann. Und der erste Text, in den ich mit euch schauen möchte, steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 3. Den zweiten Text werden wir dann nach der Kaffeepause gemeinsam anschauen. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2 und 3. Dieser Text ist sehr wichtig, weil er uns einen Überblick gibt, so das große Bild. Was tut Gott, um Menschen in das Ebenbild seines Sohnes wiederherzustellen? Was ist Gottes Restaurationsplan für dich? Dieser Text fasst das zusammen. Das heißt da, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Dieser Text zeigt uns den Weg zu echter und nachhaltiger Veränderung auf. Und das ist der einzige Weg, das möchte ich persönlich sagen, auf dem du wirklich verändert werden kannst. Der Text zeigt uns drei Schritte. Erstens, was geschehen ist. Zweitens, was geschehen wird. Und drittens, was geschehen muss. Lass mich eintauchen in den ersten Punkt. Erstens, was geschehen ist. Wir sprechen über Heiligung. Und da geht es in erster Linie um deine Stellung in Christus. Wir haben hier gelesen, wir sind jetzt Kinder Gottes. Johannes spricht hier natürlich Christen an, die gläubig geworden sind, im biblischen Sinne, die eine Umkehr erlebt haben. Und er sagt zu ihnen, wir sind jetzt Kinder Gottes. Er spricht von einer grundlegenden, einmaligen Veränderung im Leben aller Christen. Wenn wir den Vers vorher lesen, den ersten Vers in Kapitel 3, Da schreibt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und manchmal schmeißen wir mit diesem Begriff so um uns herum und verlieren irgendwie das Gewicht von dem, dass wir Kinder Gottes heißen. Johannes erklärt das in seinem Evangelium, im Johannesevangelium, und sagt in Kapitel 1, Vers 12 und 13, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Um ein Kind Gottes zu werden, brauchst du eine geistliche Geburt. So wie du natürlicherweise geboren bist, musst du geistlich geboren werden. Hier heißt es, aus Gott geboren werden. Und das ist so ein theologischer Begriff, da fragt man sich, besonders wenn man mit Gemeinde vielleicht nicht so viel am Hut hat, was bedeutet das denn? Und das führt uns in Johannes Kapitel 3, wo Jesus mit einem Theologen seiner Zeit, mit dem Nikodemus, in einem Gespräch war, der auch Schwierigkeiten hatte, das zu verstehen. Und da erklärt Jesus dieses aus Gott geboren werden weiter. Und er sagt diesem Theologen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird oder von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann in Vers 5 definiert er das noch ein bisschen mehr, dieses von Neuem oder von oben geboren, und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was bedeutet das alles? Es geht hier um die Wiedergeburt oder um das Geborenwerden von oben. Und es geht darum, dass Gott dem Menschen durch das Wirken des Heiligen Geistes neues geistliches Leben schenkt. Das ist etwas Übernatürliches. Das ist etwas, was du nicht bewirken kannst. Nikodemus stellt dann die Frage, wie kann das geschehen? Ich meine, der wusste viel, der kannte das Gesetz auswendig. Aber das war irgendwie zu hoch für ihn. Und es ist ein Stück weit ein Geheimnis. Was bedeutet denn jetzt dieses aus Wasser und Geist geboren werden? Weil das ist der Schlüssel in deinem Leben zu echter Veränderung. Manche Bibelausleger glauben, dass sich das auf Gottes Wort und auf Gottes Geist bezieht. Also dass das Wasser ein Bild ist für Gottes Wort und Gottes Geist halt. Es gibt zwei Bibelstellen, die in diese Richtung gehen. Das erste ist Jakobus 1, Vers 18, wo es heißt, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Und wenn du wiedergeboren wirst, dann ist immer das Wort im Spiel. Und Titus 3, Vers 5 sagt uns, er macht uns selig nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Wenn Gottes Geist Gottes Wort nimmt, dann kommt es zur Geburt von oben. Dann werden Kinder Gottes geboren. Andere Bibelausleger glauben, dass sich dieses aus Wasser und Geist auf eine Stelle in Hesekiel 36 bezieht. Und ich möchte diese Stelle lesen. Hesekiel Kapitel 36, die Verse 25 und 26. Da gerne eure Bibeln auch aufschlagen. Hesekiel 36, Vers 25 und 26. Es heißt da, und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Dieser Text beschreibt uns eine Herztransplantation. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du Veränderung erleben willst, dann fängt das hier an. Nicht an irgendwelchen äußeren Gewohnheiten. Im Grunde musst du verstehen, ich brauche ein neues Herz, wenn es zu echter und nachhaltiger Veränderung kommen soll. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung und so weiter. Deswegen muss es beim Herz beginnen. Ich denke da immer daran, wie auf meinem Laptop eines Tages anfingen, schwarze Flecken aufzutauchen. So, erstmal klein und dann größere. Und ich bin nicht so der IT-Experte und gehe dann immer so nach dem Motto vor, okay, ignorieren wir das mal, das geht schon weg. Ging's nicht. Irgendwann war es so, dass die Hälfte des Bildschirms schwarz war. Und dann habe ich herausgefunden, wenn ich da mit der Maus drauf gehe, dann geht das Schwarze wieder weg. Und dann war ich irgendwann nur noch hinter diesen schwarzen Punkten auf meinem Bildschirm. Und es wurde nicht besser. Dann dachte ich mir immer, also so kannst du jetzt nicht weitergehen, ich muss jetzt einen IT-Experten aufsuchen, der das Problem irgendwie aus der Welt schafft. Und der guckte sich das an, grinste nur, holte einen Stick raus, steckte einen Stick rein in den Laptop, installierte 9 Treiber und von jetzt auf gleich war alles weg. Ein neuer Treiber. Wisst ihr, dass Römer 8, Vers 14 sagt, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Und vielleicht ist dein Leben so wie ein Computer voller Viren. Es progressiert, je länger, je schlimmer und du versuchst erst wie ich mit der Maus dahinterher zu gehen und die Dinge irgendwie in Ordnung zu bringen. Aber das hat keinen nachhaltigen Wert. Und irgendwann ist es einfach nur noch lästig. Vielleicht bist du dir selbst auch schon lästig, so wie du bist. Gott möchte dein steinernes Herz wie eine kaputte Hardware ausbauen und dir ein neues funktionierendes Betriebssystem geben. Den Heiligen Geist als Treiber für ein neues Leben. Und ich möchte dich jetzt fragen, bevor wir weiterreden und auch praktisch werden, ist das in deinem Leben schon passiert? Die Bibel sagt, du musst von Neuem geboren werden, ein neues Herz bekommen, um ewiges Leben zu haben, um in den Himmel zu kommen. Es ist tatsächlich nicht weniger als das. Vielleicht hast du dich schon probiert zu verändern. Da gibt es ja die typischen neuen Vorsätze. Wenn du dieses Jahr, am Anfang des Jahres, die gefasst hast, dann wirst du die wahrscheinlich schon wieder vergessen haben, weil wir haben Mitte März. Ja, vielleicht hast du dir versucht, irgendwie eine neue Lebensweise anzueignen, auch was so mit Gott und Bibel und so zu tun hat. Und hast das auch alles schon über Bord geworfen. Vielleicht hast du dir gedacht, ich brauche ein neues Umfeld, um anders zu werden. Hier zu Hause, bei meinem Elternhaus, boah, die nerven alle und ich muss ausziehen und vielleicht studieren gehen. Und dann wird alles besser. Und dann geht das 2 Wochen gut, du bist erstmal begeistert und merkst plötzlich, ich bin immer noch genau der Alte. Und vor dem Hintergrund so einer Erfahrung, wenn man merkt, dass man sich im Grunde nicht selbst verändern kann, dann kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, kann das sein, dass ich das Problem bin? Und ganz ehrlich, wenn du dahin gekommen bist, kann ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch. Und das ist nicht ironisch gemeint. Für einen echten Neustart braucht es nämlich nicht mehr und nicht weniger als einen neuen Menschen. Und genau darum geht es hier. Du musst von oben, von Neuem geboren werden. C.H. Spurgeon sagt mal, ihr mögt eine Leiche waschen, so viel ihr wollt, und sie in das reinste Leinen hüllen. Sie erhält trotz all dessen kein Leben. Und was sind alle äußerlichen Übungen eines fleischlichen Menschen anders als tote Dinge, die dem Menschen, der tot in der Sünde ist, kein Leben bringen können? Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und wenn diese innere Veränderung nicht stattfindet, ist alles Äußerliche umsonst. Das heißt, es geht hier um viel mehr als einfach seinen Lebensstil zu ändern. Es geht um etwas vollkommen Neues. Es geht um etwas viel Gewaltigeres. Es geht darum, dass tatsächlich Gott auf eine geheimnisvolle Weise in das Leben eines Menschen eingreift und eine tiefgreifende Veränderung schafft, so wie wir das eben in den Zeugnissen gehört haben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass man das sehen konnte. Gott greift ein. Und dann sagt der 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und das ist ein interessantes Wort. Das heißt, das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Es gibt viele Leute, für die ist die Schöpfung der Welt ein Problem. Die können das nicht glauben, weil das so übernatürlich ist. Aber die Neuschöpfung, ihr Lieben, die Wiedergeburt, ist genauso schwer zu verstehen und übernatürlichen Ursprungs wie die Schöpfung. Gott bläst den Lebensodem in den Menschen. 1. Mose, der wird lebendig. Und Gott bläst durch seinen Geist das Leben in das Herz eines Menschen. Und es wird lebendig. Und manchmal weiß man gar nicht, wie ist das überhaupt gekommen. Selbst die Person weiß es gar nicht. Natürlich hat das eine menschliche Seite. Und man kann es erklären auf der einen Seite. Und trotzdem bleibt es immer ein großes Wunder. Niemand als Gott kann einem Menschen Leben geben. Und niemand als Gott kann einem Menschen neues Leben geben. Und wisst ihr, das demütigt uns irgendwie. Ja, dann kann ich ja nichts machen. Wir verstehen das nicht komplett. Aber wir dürfen uns daran freuen, wenn das passiert ist. Und nochmal die Frage, ist das in deinem Leben schon passiert? Oder bist du vielleicht christlich sozialisiert, im christlichen Umfeld, und du weißt, wie du dich zu benehmen hast? Und alles, was du lebst, ist im Grunde nur äußerlich. Menschengebote. Ich möchte dich auch fragen, wünschst du dir, dass das geschieht? Dieses in Christus sein. Ich muss dazu sagen, Paulus schreibt, dieses ist jemand in Christus an die Korinther. Und die hatten auch noch weiter Probleme. Und es geht nicht um Perfektionismus. Ja, da gab es Dinge in der Gemeinde, wo ich sagen würde, boah, ich glaube, in Korinth in der Gemeinde würde ich gar nicht sein wollen, was da so los war. Ja, da war Unmoral und Spaltung und ganz viele andere Dinge. Aber in ihrer Stellung waren diese Menschen in Christus und damit geheiligt. Sie waren verändert. Sie waren jetzt in einer anderen Stellung. Und so sagt uns die Bibel in Johannes 1, Vers 12, das habe ich gerade schon gesagt, wenn du dir wünschst, dass das geschieht in deinem Leben, wenn du merkst, wie abhängig du von Gott bist darin, dann sagt die Bibel, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und wenn du merkst, Gottes Geist arbeitet an meinem Herzen, und ich möchte das glauben, dann ist das eine ganz große Gnade. Und wenn du das im Glauben ergreifst, dann geht es da weiter, die an seinen Namen glauben, und dann heißt es da, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wenn du glaubst, im biblischen Sinne, und das ist nicht nur Wissen, sondern du baust deine ganze Existenz und im Grunde deine ganze Ewigkeit darauf, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für dich gestorben ist, und du kehrst zu ihm um, nimmst das für dich persönlich in Anspruch, um für ihn zu leben und zu seiner Ehre zu leben. Wenn das passiert, dann sagt die Bibel, dann bist du nicht aus dem Willen des Fleisches geboren, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern du bist aus Gott geboren, von oben geboren. Und dann kannst du sagen, wie Johannes das tut, wir sind jetzt Kinder Gottes. Ich bin grundlegend verändert. Deine Stellung ist in Christus. Und das ist das Erste, was geschehen ist. Der Text hier in 1. Johannes Kapitel 3 zeigt uns aber auch, was geschehen wird. Und hier geht es um deine Vollendung. Heute bist du in Christus, in deiner Stellung. Eines Tages wirst du nicht nur in Christus, sondern wie Christus sein. Und das ist etwas, das verstehe ich heute noch nicht. Da wird mich jemand angucken, als Gläubigen, und wird sagen, guck mal, das ist Jesus. Ist komisch, oder? Vielleicht nicht äußerlich, aber von dem, was mich ausmacht. Das ist etwas, was total zu hoch ist. Hier heißt es nämlich, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Das spricht von der Verherrlichung, von der vollkommenen Veränderung, von dem Gleichsein wie Christus. Es geht um die Verwandlung zu moralischer und geistlicher Vollkommenheit in einem verklärten Körper. Komplett. Der Zeitpunkt ist hier wichtig. Wann wird das passieren? Schaut mal in den Text. Das heißt hier, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn du dich danach sehnst, wie Jesus zu sein, und merkst, ich schaffe das gar nicht, dann darf ich dir sagen, du wirst einmal wie Jesus sein. Und was wird der Grund dafür sein? Dass du es geschafft hast? Dass du in der Heiligung gelebt hast? Hier steht, wir werden ihm gleichgestaltet werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus hat eine unvorstellbare Herrlichkeit. Und wenn wir ihn sehen werden, werden wir vollkommen gleichgestaltet werden. Lass mich das mit ein paar Bibelstellen hinterlegen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, sagt Paulus in Philipper 3,20, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Römer 8,29, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, wofür? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Nochmal, das wird geschehen. Oft wird das nicht gepredigt, wenn über Heiligung gesprochen wird. Ich habe das als Jugendlicher nicht oft gehört, muss ich sagen. Und dann habe ich Predigten gehört, wo es hieß, ja, in den Himmel geht keine Sünde ein. Das ist richtig? Was denkt ihr? Ist das richtig?
Ja.
Ja, ist richtig. Das heißt, ich muss zum Zeitpunkt meines Todes gerade auf der Höhe sein. Und das ist anspruchsvoll, gelinde gesagt. Ja, keine Sünde wird in den Himmel eingehen. Aber warum nicht? Weil die, die in Heiligung gelebt haben, Christus sehen werden und in dem Moment verwandelt werden, verherrlicht, verklärt werden und so werden, wie er ist, vollkommen in ihrem ganzen Wesen. Und dann wird keine Sünde in den Himmel eingehen. Und für mich war diese Lehre von der Verherrlichung des Gläubigen unheimlich befreiend. Nicht, dass sie mich passiv macht, aber ich weiß, da wird dieser Moment kommen und ich werde Christus sehen und ich werde ihm gleich sein. Und Paulus schreibt in Römer 8 noch und sagt, wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Macht dir dein sündiger Leib zu schaffen. Ich kann dir sagen, es wird etwas Gewaltiges geschehen. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Das ist das, was zukünftig geschehen wird. Und ich kann da nur sagen, Herr, komme bald. Je schneller, je besser. Und damit komme ich zum dritten. Wir haben gesehen, was geschehen ist, was geschehen wird und jetzt zu dem, was geschehen muss. Das eine war deine Stellung in Christus. Das zweite war deine Vollendung. Du wirst sein wie Christus. Und jetzt geht es um deine Entwicklung zu Christus. Und das ist das, was geschehen muss. Johannes sagt hier nämlich, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. der reinigt sich. Das ist eine fortlaufende Gegenwartsform. Entschuldigung, wenn ihr gerade im Wochenendmodus seid und nicht an Grammatik interessiert seid. Aber im Deutschen gibt es diese fortlaufende Gegenwart nicht. Ja, I am going, für alle, die Englisch können. Das haben wir nicht. Hier steht einfach nur, der reinigt sich. Zwar nicht nur einmal, sondern fortlaufend. Der lebt in einem fortlaufenden Prozess der Reinigung. Und das ist das, was geschehen muss. Wenn du diese Hoffnung auf ihn hast und weißt, dass du in Christus bist, dann wirst du dich reinigen, und zwar fortlaufend, immer wieder. Auch hier einige Bibelstellen, die das untermalen. 2. Korinther 7, Vers 1. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Oder Hebräer 12, Vers 14, habe ich jetzt nicht auf dem Screen. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn du diese Hoffnung hast, dann reinige dich. Ich habe mich mit 15 Jahren bekehren dürfen. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und ich weiß, dass ich damals geheiligt worden bin, abgesondert für den Herrn, von der Sünde für Gott. Aber ich muss immer und immer wieder mich von meinen Sünden reinigen lassen. Auch heute noch. Bekennen. Um Vergebung bitten. Und wenn ich schaue, wie sich das entwickelt, damals habe ich für grobe Taten um Vergebung gebeten. Ja, das, was, wofür man sich so schämt, ganz offensichtlich. Heute ist das nicht mehr so stark der Fall, sondern heute muss ich für meine Motive den Herrn um Vergebung bitten. Für das, was viel tiefer ist. Und ich merke, wie im Laufe der Zeit sich da eine Sensibilität entwickelt für die Sünde. Durch Gottes Wort und durch Gottes Geist geschieht das. Und dann muss ich mich reinigen. Und das bedeutet, wenn ich diesen Weg gehen möchte, den Weg der nachhaltigen Veränderung, dann brauche ich erstmal ein Ja zu diesem Prozess. Unsere Generation, ich zähle mich mal noch zu euch, ich werde dieses Jahr 40, also ich bin es noch nicht, ich gehöre noch zu euch. Unsere Generation der jungen Leute möchte gerne schnell Ergebnisse haben. Ja, 2 Klicks, einmal was runterladen, ja, und sofort das Ergebnis. Ich möchte Klavier spielen können, aber nicht Klavier üben. Und so geht es uns auch in unserem geistlichen Leben. Ja, wir möchten von jetzt auf gleich die Lösung haben, sein wie Jesus, aber Gott sagt, warte mal. Da gibt es diesen Prozess. Und die Frage ist, hast du ein Ja zu diesem Prozess? Johannes sagt nämlich in der Offenbarung, der Heilige heilige sich weiter. Hast du ein Ja zu diesem Prozess echter biblischer Veränderung? Oder willst du nur das Produkt haben? Gottes Weg ist ein Prozess, wenn du wiedergeboren bist. Ich möchte das alles mal mit einer Grafik zusammenfassen. Viele sind ja visuell unterwegs. Vielleicht fasst das die Komplexität dieses ganzen Themas am besten zusammen. Wir haben am Anfang das Kreuz. Kommst zu Jesus, Jesus findet dich, du wirst wiedergeboren und deine Stellung ist in Christus. Und dann hast du einen Prozess mit Höhen und Tiefen, aber er geht trotzdem grundsätzlich nach oben. Mit Ups und Downs. Und dann, wenn du in diesem Prozess bleibst, kommst du zu dem Punkt, du auf dem Weg der fortschreitenden Heiligung, wenn es in die Ewigkeit geht, kommt es zu dieser Verherrlichung. Und dann wirst du nicht nur in Christus sein, sondern wie Christus sein. Ich möchte jetzt mit euch ein bisschen über diese Grafik nachdenken, ein paar Fragen stellen. Erstens, ist ein Leben, in Heiligung ohne Wiedergeburt und eine klare Bekehrung möglich. Das ist wichtig, weil einige, besonders die aus christlichem Kontext kommen, die fangen irgendwann an und sagen, ja, ich muss jetzt einfach anfangen, das zu tun, was Jesus sagt. Es funktioniert nicht. Die Katholiken probieren das zum Beispiel. Die versuchen, heiliger zu werden. Aber das Problem dieser Leute ist, dass sie nie zu dem Punkt kommen, wo sie wirkliche Heilsgewissheit haben. Weil sie in ihrer Stellung nicht geheiligt sind. Zweite Frage. Was ist, wenn ich nicht in einem Leben in fortschreitender Heiligung lebe? Ich meine, wir werden doch am Ende verherrlicht, oder? Was denkt ihr? Die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und genauso wenig, wie ich nicht ein Leben in fortschreitender Heiligung leben kann, ohne geheiligt zu sein, wird es auch nicht zu der Verherrlichung kommen, ohne ein Leben in fortschreitender Heiligung. Dritte Frage. Ist nicht Gott der Handelnde bei dem allen, oder? Ich meine, ich kann mich ja eh selbst nicht retten. Und kommt darauf an, in welchem theologischen Spektrum du so unterwegs bist. Du wirst das stärker betonen oder nicht. Aber ich meine, ist nicht Gott der Handelnde? Der muss das doch machen, oder? Die Bibel sagt, der Heilige heilige sich weiter. Und mit der Heilige ist nicht Gott gemeint. Übrigens. Sondern der geheiligt ist. Das heißt, wir haben eine Verantwortung und die Bibel spricht auch darüber, dass wir eine Verantwortung haben in diesem Prozess. Vielleicht sagst du, und das ist der nächste Punkt, ich bin frustriert, ich schaffe es nicht, wirklich heilig zu leben. Eigentlich könnte ich ja aufgeben, oder? Ich komme da irgendwie nicht hoch. Die Bibel sagt uns, wir werden ihm gleichgestaltet sein. Ist in deinem Denken die Verherrlichung verankert? Wenn ja, wirst du Hoffnung haben und weitermachen. Dann letzte Frage, die man stellen kann, ja, welches Level muss ich eigentlich erreichen? Das ist für alle Gamer unter euch wichtig. Entschuldigt. Aber so denken wir manchmal. Beim Computerspielen möchten wir möglichst weit kommen. Und hier ist das so, dass Christen versuchen, möglichst tief zu leben, um dann doch irgendwie dann am Ende die Kurve zu kriegen, oder? Diese Tendenz haben wir in unserem Fleisch. Welches Level muss ich denn erreichen? Wenn ich jetzt sage, aufs Level kommt es nicht an, werden das einige von euch falsch deuten. Deswegen möchte ich sagen, letztlich kommt es darauf an, dass du in diesem Prozess bist und dich nach oben bewegst. Und dann wird es zu dieser Verherrlichung kommen. Und damit möchte ich dich fragen, bist du aktiv bestrebt, als Christ ein heiliges Leben zu führen? Ist diese Entwicklung in deinem Leben sichtbar? Und welche konkreten Schritte möchtest du als nächstes gehen, um dich weiter zu heiligen? Wir werden im zweiten Teil gleich noch ausführlicher darüber sprechen, aber lass mich diesen Teil mit einer Illustration abschließen. Am 22. Juli 2013 wurde im St. Mary's Hospital in London ein kleiner Prinz geboren. Wenigstens die Mädchen unter euch sollten das jetzt süß finden. Prinz George, der Sohn von Catherine, Duchess of Cambridge und William, Duke of Cambridge. Wir haben hier auf dem Foto den König von England. Eines Tages wird dieser junge Mann in England den Thron besteigen. Eines Tages wird er sein, was er heute schon ist. Nämlich König von England. Und bis dahin ist es ein langer Weg. Bis dahin muss dieser junge Mann noch viel lernen. Zum Beispiel das Motto Adel verpflichtet. Er hat einen Onkel, dem das nicht so leicht fällt, der Prinz Harry. Ja, der ist ja auf seinen eigenen Wegen unterwegs. Aber er wird lernen, Adel verpflichtet. Ich kann nicht so leben, wie ich will. Wegen meiner Berufung. Und es wird ihm sicherlich manchmal nicht leicht fallen. Aber es ist der einzige Weg, bis Prinz George einmal King George sein wird. Und wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann wirst du einmal zur Vollendung kommen. Aber bis dahin hast du einen Weg vor dir. Und ich möchte dir heute sagen, ist die PowerPoint vom PowerPoint-Format durcheinander gekommen, aber ihr könnt es trotzdem lesen. Ich darf dir heute sagen, werde, was du bist. Und ich hoffe, dass dieser Satz dir jetzt nicht komisch vorkommt. Weil dann hätte ich jetzt eine Stunde umsonst geredet. Werde, was du bist. Wir haben gesehen, was geschehen ist. Du bist als Christ ein Kind Gottes, heilig in deiner Stellung. Wir haben gesehen, was geschehen wird. Du wirst Christus gleich sein, heilig in deinem Zustand. Und wir haben jetzt darüber geredet, was geschehen muss. Du musst Christus ähnlich werden. Und das spricht von einem Leben in fortschreitender Heiligung. Ich hoffe, das ermutigt dich. Wenn das alles irgendwie nicht das Wasser ist, in dem du schwimmst, dann möchte ich dich heute ganz herzlich bitten, dass du verstehst, wer du bist und wie sehr du Christus brauchst. Und dass du dich auf ihn verlässt und zu ihm umkehrst, eine Entscheidung für Jesus triffst, um von Neuem geboren zu werden. Und alle, die das erlebt haben, denen wünsche ich nicht nur eine Entscheidung für Christus, sondern eine ganz klare Entscheidung heute für Christus Ähnlichkeit. Denn darum geht's.